ich schon mal da bin, der Podcast von und mit UDERM and Friends. Die heutige Folge bietet wirklich ein breites Themenspektrum. Forensik, Biologie, Krabbeltiere, Klimaschutz, Donaldismus. Naja, und dann konnten wir uns gar nicht entscheiden und haben irgendwie über alles Mögliche geredet. Mit wem? Das erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Ich bin Christine von UDERM. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiger Gast arbeitet mit den kleinsten Zeugen der Welt und klärt damit Verbrechen auf. Er ist kein Dermatologe, aber Kriminalbiologe, Experte für forensische Entomologie. Das werden wir später klären, was sich dahinter verbirgt. Autor, Kolumnist, Politiker, Klimaaktivist, Tierschützer und ich weiß nicht, was ich noch vergessen habe. Er wird es uns gleich noch erklären. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Dr. Marc Benecke.
Hallo, und ich habe Haut, sollte man vielleicht dazu sagen, ne?
Er hat Haut, er ist kein Dermatologe, aber er hat
gute Grundvoraussetzung.
Ja, ist schon mal ganz gut.
Gut, dass wir die Kurve noch gekriegt haben. Du darfst also bleiben. Schön, dass du da bist. Und außer Marc haben wir heute noch die Dorit mit im Podcast sitzen als meine heutige Co-Moderatorin. Liebe Dorit, herzlich willkommen. Schön, dass auch du da bist.
Ja, auch ein Hallo von mir. Ich freue mich.
Und bevor wir jetzt gleich richtig tief einsteigen, muss ich eine Sache mal ansprechen, Marc. Du bist der durchstrukturierteste Mensch, mit dem ich jemals zu tun hatte. Warum? Weil, als ich die Anfrage geschickt habe, ob du zu uns in den Podcast kommen möchtest, kam als erstes, und das habe ich sofort übernommen für weitere Podcasts übrigens, ein komplett durchstrukturierter Fragebogen, wo alles drin stand, was eventuell noch als Frage oder irgendwie Info hätte auftauchen können. Das hast du gleich direkt alles abgearbeitet mit uns. Und auch, dann, das habe ich aber in einem anderen Podcast, glaube ich, gehört von dir, keine Chance, hier nochmal zeitlich irgendwas zu ändern. Also die Zeit ist gesetzt. Es gibt kein Briefing vorher, hast du gleich klargestellt. Ich mache alles, aber kein Briefing vorher. Es ist jetzt auf ein Jahr im Voraus geplant. Anfragen, das zu ändern, machen keinen Sinn, kommt eh nicht bei mir an. Wow, das hat in meinem Fall dazu geführt, dass ich es nicht mal gewagt hätte, auch nur darüber nachzudenken, noch über Änderungen zu sprechen. Wie ziehst du durch? Und wie kommst du auf diese Struktur? Das ist ja echt bewundernswert.
Es geht nicht anders. Also wir gurken ja viel rum. Also meine Frau und ich, meine Mitarbeiterin hat halt eine normale Arbeitszeit und wir arbeiten alles in einem Miniteam ab. Und wenn wir da uns um so Änderungen und so kümmern müssen, dann können wir nicht mehr arbeiten. Das geht überhaupt nicht. Also das ist wirklich nur aus der Not geboren, dass möglichst viele Menschen möglichst viel mit uns reden können. Ja, zum Beispiel die Fälle oder so. Die bearbeiten ja auch fast alle gratis und so, aber wir können jetzt nicht dann zusätzliche Leistungen dafür erbringen. Also wir können sagen, pass auf, in dem Rahmen können wir jetzt was machen gratis, aber das sagen wir natürlich nicht, aber jetzt auf deine Frage hin, aber ich kann natürlich nicht jetzt auch noch zusätzlich einen Fall übernehmen, für den ich sowieso nicht bezahlt werde und wo ich auch immer noch was drauf zahle und dann auch noch weiterführende organisatorische Dinge auch noch irgendwie durchführen. Das geht halt irgendwann nicht mehr. Und ich möchte halt gerne meinen Beruf durchführen. Ich habe da Spaß dran. Ich möchte auch gerne mit euch reden und ich möchte gerne Podcasts machen oder Beratungen oder echte Fälle und alles. Also da habe ich Bock drauf, aber es geht einfach nicht anders, außer als durch Planung, weil sonst, das hat man, also das habe ich früher gesehen mit zum Beispiel Fernsehsendern. Da habe ich auch heute wieder eine Anfrage bekommen, ich soll ein Format mitentwickeln, aber sie haben kein Geld. Da sage ich dann halt zum Beispiel nein, weil ich verstehe nicht, wenn sie selber jetzt für einen Fernsehsender arbeiten und das Ganze rein kommerziell ist, natürlich haben die auch Interesse am Inhalt, das ist klar. Aber dann muss es halt auch bezahlt werden. Und auch da muss man einfach so wie, kennt ihr alle aus so Ratgebern für Self-Care, man muss halt Grenzen setzen. Mehr ist das nicht. Aber nicht für die anderen, um die anderen zu ärgern, sondern darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man halt noch funktioniert. Ne?
Also wie gesagt, ich habe das total positiv aufgegriffen und direkt für mich was rausgezogen, gesagt, das
total.
Das war ich auch so. Also, ne, so wie sich das für mich angefühlt hat, wie, da gibt's keine Fragen mehr zu stellen, da gibt's auch nichts mehr rum zu diskutieren. Ich läuft.
Fertig.
Also,
genau.
Super, perfekt. Also vielen Dank für dieses kleine Learning, was du uns schon gleich von Anfang an mitgegeben hast. Marc, ich habe dich ja jetzt eben gerade mit einem Haufen Attributen und Bezeichnungen anmoderiert. Erstmal habe ich da alle erfasst, habe ich was vergessen oder was Falsches gesagt und wenn wir heute, nur angenommen, ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn wir heute nur über eine dieser Rollen sprechen dürften, welches wäre deine favorisierte dieser Rollen?
Überlasse ich euch, weil ich, also jetzt ernst gemeint, weil ihr habt ja einen Podcast, der für ein bestimmtes Publikum da ist und ich habe ja schon gehört, dass auch junge Dermatologen und Dermatologinnen zuhören. werden, höchstwahrscheinlich. Insofern, wirklich, ich überlasse das euch. Also ich bin sozusagen auch im Dienst, bin ich Service-Dienstleister, wenn man so will. Und es geht nicht darum, was mich interessiert, sondern es geht darum, was euch interessiert.
Schon klar, und wir hätten selbstverständlich alle diese Themen nach wie vor beibehalten. Es wäre nur interessant zu verstehen, was ist für dich die wichtigste, was ist in dir am meisten drin von all diesen ganzen Rollen und Aktivitäten?
Also ich kann ja nur, das hört sich jetzt so ein bisschen flapsig und blöd an, so meine ich es aber gar nicht. Also ich bin immer gleich ich und mich interessiert alles das, was ich halt gerade mache. Und wenn ich es mache, dann habe ich mich auch entschieden, das zu machen, dann möchte ich das auch machen. Und dann sozusagen, ich bin in dem Moment drin. Also meine Frau sagt immer, ich bin so komisch, weil ich immer im Moment lebe, in dem ich gerade was mache. Das findet sie total seltsam, weil wenn sie was hat, dann möchte sie, also jetzt wirklich, kein Witz, dann möchte sie also wirklich das über Jahre hinweg nach hinten verfolgen, wie das alles entstanden ist und woher das kommt und wer wann was gesagt hat und wie das kommt. Und das, so bin ich einfach nicht. Das ist eine Persönlichkeitssache. Ich bin in dem Moment und wenn der Moment vorbei ist, ist der Moment auch vorbei, kann ich sowieso nicht mehr ändern, die Vergangenheit. Deswegen.
Das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, so zu denken.
Ja, für mich ist das gerade interessant, was ich gerade mache, weil ich es halt gerne gerade machen möchte. Ich weiß, das hört sich jetzt so ein bisschen super simpel an, so wie der Couch-Kartoffel-Ehemann, aber so bin ich halt.
Nö, eigentlich auch das nachvollziehbar.
Ich würde sagen, dann starten wir in der Tat mit etwas, was wahrscheinlich viele Fragen entstehen lässt, nämlich, was ist forensische Entomologie? Also ich weiß es, aber vielleicht kannst du vielleicht in deinen Worten das nochmal zusammenfassen, was du, ja, womit du dich da beschäftigst, was sich dahinter verbirgt.
Also forensisch bedeutet, dass es vor Gericht anwendbar sein soll. Das hat sehr viele verschiedene Schattierungen. Eine davon ist natürlich, dass das Gutachten äußerst zuverlässig und sicher sein soll, weil die vor Gericht keine Ahnung davon haben. Das ist zum Beispiel so, wie wenn ich jetzt zum Hautarzt, zur Hautärztin gehe und möchte zum Beispiel so dieses weiße Hautkrebs oder sowas Screening machen und so, dann habe ich halt keine Ahnung davon. Das heißt, vor Gericht ist das genauso. Das Gericht hat nur noch sehr, sehr wenig Handlungsspielraum, was die Spurensuche und sonst was angeht. Das muss sich darauf verlassen, dass das, wenn es von Sachverständigen gemacht wird, sonst natürlich nicht. Also Zeugen und Zeuginnen sind natürlich unbrauchbar, das weiß jeder. Da muss man halt gucken, kann man das jetzt hier glauben, ist das glaubhaft, glaubwürdig und so weiter. Aber das ist das der eine Aspekt von forensisch. Und das andere ist, es soll verständlich sein. Also die vom Gericht, die wissen halt nichts von. Also wenn es jetzt nochmal hautärztlich wäre, von, weiß ich nicht, dem Aufbau der Haut oder so, da kannst du denen für Kinder so eine Zeichnung oder sowas zeigen. Aber du brauchst jetzt nicht damit irgendwelchen Botenstoffen oder sonst was anfangen. Und das wissen halt auch alle. Also sollst du dich auch verständlich ausdrücken. Und du sollst es öffentlich machen. Also es muss etwas sein, was auch, wo du dir bewusst bist, dass das jetzt nicht ein Fachgespräch ist, wo sehr viele hin und wieder und Möglichkeiten und Abwägungen und neue Versuche sind, weil das Gericht und auch die Polizei, die sagen halt, okay, dann geht das jetzt halt nicht. Also entweder sie kommen zu einer Entscheidung, die auch tragfähig, glaubwürdig, glaubhaft, sinnvoll im Einklang mit der Wissenschaft steht oder nicht. Also das ist das Forensische einerseits. Und Entomologie heißt in unserem Fall, dass wir unter anderem Insekten benutzen, weil Entomologie heißt Insektenkunde. Und da machen wir alles, was die Insekten uns sagen können. Also nicht das, was man so manchmal in Kinos oder Filmen oder so, Serien oder so sieht, dass man dann irgendwie so ein weißes Tuch hochhebt. Das gibt überhaupt kein weißes Tuch. Ich habe noch nie in meinem Leben in der Rechtsmedizin eins gesehen. Und dann heben die so ein weißes Tuch hoch und sagen dann zum Beispiel, wie lange die Leiche da lag oder sowas. Das könnte man auch mal machen, aber für uns ist das viel weit gefächerter. Wir gucken, wurde die Leiche von einer Stelle an die andere gebracht, bevor sie in die Tüte gepackt wurde und dann im See versenkt wurde? Welche Insekten sind da drin? Oder welche Gifte haben die Tiere aufgenommen, bevor sie gestorben sind? Also das ist total weit gefächert. Also alles, was mit Insekten zu tun hat, in der möglicherweise gerichtlichen Anwendung, es muss ja gar nicht vor Gericht gehen, es kann ja auch nur ein Beratungsgespräch sein, aber daraus setzt sich dieser Begriff zusammen.
Okay, und kannst du anhand eines Beispiels, keine Ahnung, ich sage das jetzt mal so plakativ, uns erklären, wie Insekten beispielsweise bei der Aufklärung helfen können, also wie sich das bemerkbar macht?
Ja, also wenn wir jetzt von Haut reden, ne, dann hätten wir ja die äußere Schicht. Und da ist es zum Beispiel so, du hast manchmal total merkwürdige Löcher. Da haben wir auch eine sehr ausnahmsweise mal viel beachtete Veröffentlichung. Bei uns ist meistens so ein bisschen kauzig und speziell. Das interessiert nicht so viele Leute. Aber das hat wirklich mal große Wellen geschlagen. Da haben wir mal gesagt, welche Wunden, die man in der Haut eindeutig sehen kann, also auch sogenannte Scharfbegrenze, das heißt bei uns in unserem Berufsfeld meistens, dass man eine Klinge hat, womit zum Beispiel reingestochen wurde. Also das heißt nicht das, was man im Krankenhaus oder sowas sieht, sondern bei uns ist damit hauptsächlich gemeint, gibt es eine Klingenseite oder zwei Klingenseiten von einem Messer, Degen, Säbel, irgend sowas. Und die können eben auch manchmal nicht von Waffen hergestellt worden sein oder erzeugt worden sein, sondern die können auch von Insekten kommen. Und da kommt aber sehr viel in Frage. Also um mal wenige kurze Beispiele zu sagen. Das eine wäre, Insekten, in dem Fall Wespen, die gar nicht so klassische Leicheninsekten sind, haben ein Loch gefressen, jetzt aber durch die Gasblähung, weil die Leiche durch die Bakterien, die im Körper sind, so, wenn man so will, größer wird innen drin, ja, also die blähen sich.
Ja.
Und dann drückt jetzt da was raus. Dann sieht das so aus, als hättest du da irgendwas rausgerissen durch das Loch, ja, ein Stück Darm oder so. Und nichts davon ist passiert. Es waren einfach nur Wespen, die eine Leiche gefressen haben. Mehr ist da überhaupt nicht passiert. Mhm. Und das natürlich vor Gericht zum Beispiel oder für die Angehörigen ist natürlich sehr interessant, ob da einer reingestochen hat mit einem Messer, was auch noch einen Haken an der Spitze hat, so ein Kampfmesser, so ein mörderisches, oder ob da gar nichts dergleichen passiert ist. Oder ich will ja gar nicht so viele, nur ein kleines Beispiel noch. Du kannst zum Beispiel manchmal an ungewöhnlichen Stellen kannst du Fraß haben, hinter den Ohren. Und dann würde man normalerweise sagen, naja, da wird schon jemand, das passiert leider wirklich so fest am Ohr gerissen haben, dass da eine Wunde entstanden ist, weil hinter das Ohr legen die Tiere manchmal Eier ab, aber wenn man sonst keine Besiedlung sieht, in Augen, Mund, Nase oder so, die kleinen Schmeißfliegenlarven, die man da sieht, die von erwachsenen weiblichen Fliegen abgelegt werden, dann ist das ungewöhnlich, dann muss da eine Verletzung vorgelegen haben. Das stimmt aber so nicht, weil es kann auch schon mal sein, dass einfach die Leiche am Fundort so gelegen hat, dass jetzt das Ohr so prima war, was Feuchtigkeit, Bakterien und alles andere angeht, dass sie halt da angefangen haben zu fressen. Also auch da hat keiner was gemacht. Nur um jetzt mal zwei ganz kleine Beispiele zu sagen. Oder ach so, noch das allerletzte vielleicht mit Schnecken. Also wenn Schnecken, das sind keine Insekten, aber die meisten Leute sagen, alles, was Krabbel kriecht, ist irgendwie alles dasselbe.
Das stimmt.
Ist keine Entomologie, ne? Aber die Schnecken können halt auch die oberste Hautschicht mit ihrer Raspelzunge so abfressen und das trocknet dann ein. Und wenn das am Hals oder am Gesicht passiert, sagt wirklich jeder, also wir haben nachgefragt und da hat wirklich fast jeder gesagt, ja, da kannst du nicht ausschließen, dass das ein Angriff gegen das Gesicht war, durch Kratzen, durch Stricke, durch irgendwas, Tücher, die dann die obere Hautschicht haben vertrocknen lassen, zum Beispiel im Sinne einer Strangmarke oder Kratzer im Gesicht. Und wir waren dabei. Nichts davon ist passiert, das waren die Schnecken. Also nur, um jetzt mal drei kleine Beispiele zu sagen.
Jetzt haben ja Dermatologen und Dermatologinnen in ihrem medizinischen Alltag durchaus auch mit Krabbeltierchen auf der Haut zu tun. Ja, ich nenne mal da so die üblichen Milben, die wir kennen, Scabies. Läuse, die Scabies, genau, wir kennen Läuse, Kopfläuse, wir kennen Flöhe etc. Mit welchen Tierchen hast du es in der Regel zu tun und was genau außer Todeszeitpunkt verraten die dir so?
Ja, ich finde das mit dem Todeszeitpunkt, ich sage das als erstes mit dem Todeszeitpunkt. Also der Todeszeitpunkt, den bestimmen wir halt, wenn wir Tiere haben, meistens Larven, also die Kinder von den Schmeißfliegen meistens. Und wenn wir genau wissen, bei welcher Temperatur die wie schnell wachsen, dann kannst du das so wie kleine Uhren verwenden. Das ist aber von sehr vielen Umweltbedingungen abhängig. Also sind die überhaupt an die Leiche drangekommen? Ne, leben die Tiere überhaupt in der Nähe? Also von mir aus lag die Leiche super lange in der Wohnung, wo die bestimmte Fliegensorte überhaupt nicht drangekommen ist oder so. Also da musst du schon richtig tüfteln. Und dann kann man so die Leichenliegezeit manchmal bestimmen. Ansonsten haben wir mit den Tieren, die du erwähnst, haben wir relativ oft was zu tun, weil ich bin eins der wenigen oder vielleicht sind wir mittlerweile sogar das einzige Labor, die Leute zumindest mal in Ruhe anhören, die das, was bei Hautärzten, Hautärztinnen, Psychiater, Psychiaterinnen, heißt das Insekten waren oft, die denken also, ursprünglich haben die oft gedacht, sie hätten die unter der Haut irgendwelche, es können auch Würmer sein, wo die Leute dann denken, das wären Insekten oder so. Also das wird da so zusammengefasst unter dem allerdings lateinischen Begriff dann, der auf Deutsch Insekten waren heißen würde. Die haben auch oft tatsächlich so psychotische Strömungen darunter, funktionieren aber am Anfang, also auch teilweise 10, 15 Jahre noch einwandfrei. Sie nerven halt nur alle Leute zu Tode, dass sie also da denken, das wäre unter dem Körper. Das wird allerdings nicht besser. Das kann ich sagen, weil wir die Leute teilweise 25 Jahre lang begleiten oder so. Und da siehst du dann aber auch, dass die zum Beispiel, das war gerade während der Corona-Zeit extrem, weil da die Leute zu Hause gehockt haben, die haben dann aber auch Textilfasern und so für irgendwelche Lebewesen gehalten, die aus der Haut kommen. Und wir haben, als ich das angefangen habe, das war so, weiß ich nicht, 2001 oder so, haben wir die ersten Veröffentlichungen dazu gemacht. Da haben wir zunächst mal den Leuten dann unter dem Vergrößerungsgerät, so einem, was nicht so stark vergrößert, so 40-fach oder so, haben wir denen dann gezeigt, gucken Sie mal, das ist ein Beinchen von einer Grille oder einem Heuhüpfer oder irgendwas, was es damals noch mehr gab, ne, wenn die Leute einen Garten hatten. Jetzt gibt es ja nicht mehr so viele Tiere im Freien, aber und dann, das war auch interessant, dann haben die gesagt, ah, okay, ja, dann muss das was Kleineres sein. Und dann sind sie so gegangen, vielleicht zum Beispiel auf Bakterien oder kleine Würmchen. Und dann haben wir gesagt, ja, also Bakterienuntersuchung, das würden wir Ihnen jetzt nicht empfehlen, das ist zu teuer. Und ich zu euch gesagt, das möchte ich jetzt auch nicht bezahlen. Würmer könnte ich noch sehr gut unterscheiden, da kenne ich mich ganz gut, also hinreichend für sowas gut mit aus. Auch forensisch sozusagen. Und dann haben die aber gesagt, nee, ach so, wenn das nicht ist, dann sind das zum Beispiel Viren oder Strahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn Sie jetzt überzeugt sind, dass das Strahlen sind und wir kommen jetzt von einem Grashüpfer, dann bin ich raus. Und dann eine Zeit lang gab es dann so eine Mischform, das gibt es aber leider nicht mehr. Da haben sich immer Hautärzte, Hautärztinnen und Psychiater, Psychiaterinnen zusammengesetzt und haben dann gemeinsam mit den Leuten geredet. Die haben aber auch festgestellt, dass das nichts bringt, leider. Also weder das Zeigen der Tiere, wo die sind durchaus einsichtig, darum geht es nicht. Aber dann sagen die halt, das ist eben keine Einsicht mehr, dann sagen die, ach so, ja, dann ist es halt was anderes. Und deswegen endet das nie und deswegen nervt das die Angehörigen auch so. Also da sehen wir alles Mögliche. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, was wir da alles an Krabbeltieren sehen, weil die eben auch teilweise aus dem Garten reingeschleppt werden oder weil die in irgendeiner Ecke im Staub lagen und dann über Kleidung da dran gekommen sind. Also das ist endlos. Also das können auch Motten dann sein, die in Wirklichkeit aus einem alten Kissenbezug oder sowas kommen. Und das ist, also, und die Läuse, die sind manchmal interessant. Das gibt's heute auch nicht mehr so oft, weil heute sich die meisten Menschen ja die Achselhaare und die Schamhaare und so weiter rasieren. Aber als das noch nicht so en vogue war, also als ich jünger war und auch angefangen habe zu arbeiten, war das eigentlich nicht so häufig. Da wurden natürlich, also um nur zwei Beispiele zu nennen, wurden die entweder bei sexuellen Handlungen übertragen, also zum Beispiel Schamhaarläuse, natürlich auch Kopferläuse, aber das spielte nicht so eine große Rolle. Und dann konnte man zum Beispiel gucken, ob das möglicherweise, wenn auch noch Haare übertragen wurden, ein sicherer Hinweis darauf ist, dass die Schamhaare sich berührt hatten. Und oft ist es ja so, dass die Täterin oder der Täter sagt, also ich habe da ein Paket abgegeben, aber ich habe die nicht angefasst. Ich habe das Paket über der Frau gegeben oder dem Mann. Ne? Also da ist es interessant. Oder aber auch bei der Frage, ob ein Kind lebend geboren wurde oder nicht, weil das rechtlich eine Folge hat, wenn das Kind dann getötet wird. Also ein Kind, was sozusagen im Mutterleib gestorben ist und dann geboren wird, das kann ja keine Tötung in dem Moment sein. Du kannst das trotzdem irgendwie getötet haben, aber das ist was ganz anderes, als wenn es geboren wird und du das dann ertränkst oder erstickst oder sowas. Und da geht es auch manchmal darum, ob eben Tiere von der Mutter in dem Fall, bei einer Vaginalgeburt jetzt zum Beispiel, dass sie da übertragen werden, auch über die Schamhaare oder so. Also solche Fälle haben wir schon. Das ist echt breit gefächert und geht jetzt nicht immer nur um Schmeißfliegenlarven, Totengräber, Käfer, Aaskäfer oder sowas.
Aber gibt es mal einen Zeitpunkt, Entschuldigung, wo, ich sehe jetzt mal grob wieder Insekten, aber unabhängig von dem, was du jetzt alles aufgezählt hast, dass die auch mal lügen können oder sind das wirklich sichere Indikatoren für Beweise?
Ja, nee. Gut,
also weißt du, wie ich das meine?
Ja, na klar, ja. Da sind wir wieder bei dem Forensischen. Ne? Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob alle das kennen, deswegen sage ich das, wenn andere Leute hier zuhören, die nicht in der Klinik sind oder in der Arztpraxis oder Ärztepraxis. Also es ist ja so, es gibt ja viele Krankenhäuser, die jetzt dazu übergehen oder das kann dann von der Kasse oder vom medizinischen Dienst oder von irgendwem kommen. Dann sagen die, okay, wenn sie jetzt hier was Bestimmtes machen wollen, dann müssen sie dafür aber auch beweisen, dass sie das wirklich können. Ansonsten sozusagen erlauben wir ihnen das in dem Sinne nicht, dass zumindest als Kassenleistung das nicht bezahlt wird. Das kommt ja aus der evidenzbasierten Medizin, die in den USA da ihren Beginn gehabt hat. In Deutschland hat man das schon immer lockerer gesehen. Zum Beispiel die ganze Welt lacht sich ja tot, dass wir in Deutschland, wenn jemand jetzt so wie ich so ein bisschen Erkältung hat, dann sagen wir in Deutschland sofort, ja, trink mal einen Kamillentee oder sowas, ja, oder einen Salbeitee. Da lacht der Rest der Welt ja drüber. Da sagen die Tees, also da gibt es tausende von Memes und TikTok-Videos dazu, dass nur Deutsche für jede Krankheit einen Tee haben oder so, ne? Und dann haben die Amerikaner irgendwann gesagt, okay, also das ist jetzt einfach Nonsens. Ich glaube, wir drei sehen das anders. Wir drei würden sagen, da machst du nichts falsch mit einem schönen Kamillentee. Also was soll denn daran falsch sein? Oder so, ne? Und da hat sich das draus entwickelt. Und im forensischen Bereich ist das ein bisschen anders. Da kannst du natürlich viele Verfahren nicht zertifizieren, validieren, akkreditieren. Das geht nicht, weil das halt sehr krass einzelfallbezogen ist. Und die Sicherheit bei den Insekten auf Leichen, die wird dann auf verschiedene Arten geprüft. Auch hier nur ganz kurz zwei Beispiele. In den USA würde man hingehen und sagen, okay, wenn es ein starkes Gegengutachten gibt, was in Deutschland nicht passiert, wir als Gutachter, Gutachterinnen, wir arbeiten für die Wahrheit und nicht für eine Seite. Aber in den USA arbeitest du für eine Seite, nicht für die Wahrheit. Jetzt sagen aber beide Seiten, sie arbeiten für die Wahrheit. Und dann kann das Gericht zum Beispiel entscheiden, okay, dann lassen wir das. Dieses Beweismittel lasse ich überhaupt nicht zu, weil wenn es so stark gegensätzliche Gutachten gibt, dann ist die Technik einfach Schrott. Ne? Also das sagen wir, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wer die Zuhörer oder Zuhörerin ist, aber sagen wir mal, ich hätte ein CT und ein MRT und die würden zu vollkommen verschiedenen Beschreibungen einer möglichen Erkrankung oder einer Gewebeveränderung kommen, dann würde man sagen, ja okay, also dann lassen wir das jetzt mal, dann testen wir das jetzt mal lieber anders. Und gewichten jetzt nicht, wer das besser macht. Das ist das eine, was passieren kann. Und was wir eher im europäischen Raum machen, wo wir schon eine viel längere Kulturgeschichte haben und auch mit den Gerichten, die wir so kennen, aus dem römischen Rechtsumfeld kommt oder, wenn du so willst, auch griechischen Gerichtsumfeld, also Jahrtausende alt, da sagt man, der Sachverständige oder die Sachverständige muss grundsätzlich beweisen, dass sie wenn man so will, also sage ich jetzt mal flapsig, für die Gegenseite mitdenken und auch ehrlich und vollständig und verständlich alles darlegen. Das gilt besonders in meinem Beruf als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Ich bin auch der Einzige in meinem Bereich, der dafür öffentlich bestellt und vereidigt ist, weil das so schwer ist. Also du hast schon recht, bei Insekten auf Leichen musst du einerseits von der Biologie Ahnung haben, du musst aber auch in der Lage sein zu sagen, es geht nicht um mich und es geht auch nicht darum, ob ich recht habe, sondern es geht um die messbare Wahrheit. Die hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Die hat aber auch mit dem totgefolterten Kind überhaupt nichts zu tun. Die hat auch mit Gefühlen nichts zu tun. Also das ist völlig anders als im ärztlichen Bereich, wo man ja im Zweifel sagen würde, mein Gott, jetzt lass es wenigstens versuchen. Und das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es nicht, mein Gott, jetzt lass es wenigstens versuchen, sondern bei uns gibt es nur, entweder wir können das sauber messen nach den derzeit herrschenden wissenschaftlichen weltweit nicht vereinbarten, aber gültigen Regeln, oder wir können es nicht messen. Und da gibt es jetzt nicht so irgendwelche erfahrungsgeleiteten Zwischenwerte, wie man das im ärztlichen Bereich zu Recht kennt. Ne?
Du hast ja deinen Beruf immer, also es ist ja dein Beruf, wie du sagst, als Sachverständiger und so weiter, war das Thema mit den Insekten und auch den anderen Krabbeltierchen, die keine Insekten sind, schon im Studium, Biologie hast du auch studiert, ne? War das da schon Schwerpunkt und dein Lieblingsthema oder hat sich das erst später rausgearbeitet?
Das war Zufall, weil wir hatten etwas, das ist eigentlich gar nicht so schön, wir hatten noch eine sogenannte experimentelle Morphologie, das hieß aber nur, welche Gestalt haben die Lebewesen, in unserem Fall jetzt Tiere, manchmal auch Menschen, aber die haben uns nicht so interessiert. Was hat das Experimentelle? Und dann habe ich mal gefragt, da gab es noch zwei sehr alte einen Professor und eine Professorin, die also schon nicht mehr im Dienst waren, aber trotzdem noch immer in der Uni waren, jeden Tag, ganztags. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben halt so Salamandern oder irgendwas, haben wir die Ärmchen abgeschnitten und die Beinchen und dann haben wir geguckt, wie die nachwachsen und wie das funktioniert mit den Botenstoffen und so. Und wir natürlich alle als junge Studierende, wie so, oh mein Gott, wie sind wir denn hier gelandet? Und das war auch nicht mehr en vogue. Also das hat man auch dann nicht mehr gemacht. Also das ging nicht mehr. Die Studierenden haben da nicht mitgemacht und so weiter. Das wäre unmöglich gewesen, das zu machen. Obwohl das natürlich interessant ist, auch für medizinische Fragen. Ne? Wie kann man, heute kennen wir das durch Stammzellen und dergleichen, also wie kann man da wieder Heilungsvorgänge anschieben. Aber das ging jedenfalls nicht mehr. Und dann war das aber ein riesiges Institut. Und so kam das, dass die Insektenkundler, Insektenkundlerinnen, dass die da noch ein relativ gutes Standing hatten. Heute gilt das eher so, wie das auch schon vor 200 Jahren oder so war, eher so wie eine Beschäftigung. Ja, das kannst du machen, wenn du einen Beruf hast. Also du bist Gymnasiallehrer oder Gymnasiallehrerin. Da kannst du mit deiner restlichen Zeit kannst dich um Insekten kümmern oder sowas. Ne? Oder du bist im Museum, dann kannst du das vielleicht machen oder so. Aber damals gab es das an der Uni noch. Das kam auch noch, weil in den 1970ern natürlich so ein bisschen Naturschutzgedanken dazu kamen. Da sind Insekten dann auch natürlich interessant gewesen. Also weil die Leute halt, also gerade Bienen und Schmetterlinge, ne, die finden halt alle Leute toll. Und so kam das, dass ich da einfach reingestolpert bin, weil ich immer neugierig war und alle Leute angelabert habe. Und dann in der Rechtsmedizin, als ich da mein erstes Praktikum gemacht habe als Studierender, da gab es eine Bibliothek, wo wirklich nahezu wahllos alles drin war. Das ist die größte rechtsmedizinische Bibliothek, die ich jemals gesehen habe in Köln. Und die war noch im Institut. Da gab es noch Institutsbibliotheken, die nicht irgendwie dann zusammengefasst wurden in einer Zentralbibliothek. Und da waren dann schon die ersten Berichte drin, wie einzelne Leute Einzelfälle mit Insekten auf Leichen untersucht haben. Zum Beispiel hatte einer ein T-Shirt bekommen, ein Kollege. Und dann haben die Leute gefragt, wie lange lag dieses blutige T-Shirt in einer Tonne? Und dann hat der gesagt, ja, keine Ahnung, muss ich mal ausprobieren, hat das T-Shirt in einen Zuchtkäfig gelegt und hat geguckt, wann die Tiere geschlüpft sind, hat dann so eine Kurve draus gemacht und hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt den mittleren Teil, den höchsten Teil von der Kurve und ich gucke mal, wie die Tiere normalerweise sich bei der Temperatur in den Zuchtkäfig entwickeln. Und so lange hat das blutige T-Shirt da gelegen, weil diese Insekten besiedeln keine T-Shirts. Nur wenn da halt Leichenflüssigkeit und Gewebe dran ist. Und das fand ich natürlich der Hammer. Ne? Also da weiß ich auch noch, da hat man gesagt, ja, da hat meine Chefin auch immer gesagt, wenn wir nicht wissen, wo du bist, dann bist du in der Bibliothek. Ne? Ja, da habe ich gesagt, ja, habt ihr recht. Und so bin ich da eigentlich durch viele Zufälle, bin ich da drauf gestolpert. Meine jetzt alle verstorbenen Verwandten, die also jetzt schon sehr alt waren, also Großeltern und Tanten und so, die haben aber auch schon gesagt, dass ich das als Kind interessant fand. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber haben sie gesagt.
Der Albtraum aller Mütter, der jede Schnecke und jeden Käfer mit nach Hause bringt und füttern möchte. Und das, ja, ich kenne das. und sag mal, du hast ja mit der Hautoberfläche nicht nur von Toten, habe ich jetzt wieder mal verstanden. Das ist übrigens ein generelles Missverständnis, dass Forensik und so sich nur mit Toten und mit Mordfällen und sowas befasst. Das stimmt gar nicht. Du hast natürlich ganz viel mit lebenden Personen zu tun, ne?
Wobei das schwingt schon mit, dass es eigentlich um Tote geht. Man muss sagen, die Behandlung von, also jetzt Tattoos und so, das ist nochmal ein anderes Thema mit der Haut, ne? Aber die Behandlung von gerade häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt von den Überlebenden, die sich natürlich auch oft stark, sehr stark an der Haut widerspiegelt durch Spermaspuren, Speichelspuren, blaue Flecke, Kratzer und dergleichen mehr. Das ist tatsächlich eigentlich eher erstaunlicherweise was Neueres. Das hat man tatsächlich den RechtsmedizinerInnen sehr lange nicht zugeordnet. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gesehen in den 1990er Jahren, so Mitte der 1990er Jahre. Da habe ich ein Labor aufgebaut in Bogota, der Hauptstadt in Kolumbien. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen, dass es einen eigenen Eingang für die Lebenden gab, weil man nicht wollte, dass sie durch den Leicheneingang rein sollen. Und mittlerweile ist das aber nicht mehr so merkwürdig. Es gibt mehrere deutsche Institute für Rechtsmedizin in größeren Städten, die das auch anbieten, Lebendenuntersuchungen. Aber du hast schon recht. Also ursprünglich hat sich der Begriff Forensik, als ich angefangen habe zu arbeiten, tatsächlich eher auf Tote bezogen. Wir haben natürlich auch noch zusätzlich mit Angehörigen zu tun. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ne?
Also das heißt, du siehst eben viel, und wir bleiben bei unserem Thema Haut, du siehst viel Haut in verschiedensten glücklichen und unglücklichen Situationen. Gibt es Muster auf der Haut oder Erscheinungen, die dir immer, immer, immer wieder begegnen, die irgendwie was Typisches für dich schon von Beginn an aufzeigen oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich zwar noch nie drüber nachgedacht bis zu dieser Sekunde jetzt, aber auf jeden Fall. Also das erste sind die Spaltlinien. Also das wissen jetzt eure Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, aber die anderen vielleicht nicht, deswegen erkläre ich das kurz. Also man hat früher noch, einen runden Piekser genommen, der rund war, und hat dann bei Leichen, hat man dann einfach so 100 die Haut durchdringende Piekser reingemacht. Und dann sieht man so eine Art aquadynamisches Muster, weil die Haut sich nicht im selben Maß in die Länge wie in die Breite zieht. Das ist total eindrucksvoll. Also ich glaube nicht, dass es 100% aquadynamisch ist, aber das kann man den Studierenden so ein bisschen erklären, dass man sagt, ihr wisst ja, ne, die Hautspannung, die kommt irgendwie vielleicht daher, dass wir irgendwann mal Wasser leben. Ich sage jetzt nicht, dass das der Grund ist, aber so sieht das jedenfalls aus, wie so ein Muster. Ne? Und das ist für uns total entscheidend, wenn wir dann mal mit Waffen zu tun haben. Das geht mich zwar oft nichts an, aber dadurch, dass die schon genannte Überschneidung zu den Lebewesen, die diese scheinbaren Wunden in der Haut erzeugen, vorhanden sind, haben wir sogar mal eine Veröffentlichung neulich dazu gemacht. Könnt ihr, liebe Zuhörende, könnt ihr auch gerne schnell googeln. Die ist wie immer bei uns alles gratis und werbefrei. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Und das ist das eine. Dann natürlich blaue Flecken wegen der sexuellen Gewalt. Damit habe ich zu tun wegen dem Sperma und dem Speichel. Aber dann haben die Kollegen und Kolleginnen in New York, als ich da gewohnt habe und gearbeitet habe in der Rechtsmedizin als Biologe, gesagt, Marc, du musst aber auch mal zum Training, wie du mit den Leuten, die Überlebende von sexueller Gewalt sind, mit denen du mit denen redest, weil du sonst die Spuren auf der Haut verpasst. Und das fand ich dachte so, hä, was soll man da verpassen? Wir machen halt immer oral, vaginal, anal Abstrich sowieso, schon immer. Also das ist schon immer so gewesen. Und weil man auch zum Beispiel im Sperma Blutspuren nachweisen kann. Das heißt also, das Blutspuren sind ja vom Landsteiner schon entdeckt worden vor Ewigkeiten, vor über 100 Jahren. Und deswegen dachte ich so, was wollen die? Und dann, aber da ich neugierig bin ich dahin. Und es war tatsächlich so, es war super interessant. Also viele von den Täterinnen oder Tätern, die versuchen zum Beispiel die Opfer, wenn sie die festhalten, fesseln oder irgendwas machen oder mit bedrohen einfach, dass sie Angst haben, dann küssen die die. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Also die fangen an, die irgendwo am Körper zu küssen. Und dann kann das aber auch eine Stelle sein, die beim Duschen gar nicht abgewaschen wurde, weil viele Überlebende von sexueller Gewalt, die duschen sich sehr lange, verständlicherweise, und die duschen aber zum Beispiel oft nicht den Oberarm. Weil wenn du so, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich viele hier, man hat so irgendeine Duschroutine oder so, und auch wenn man sich was mehr duscht, also der Oberarm ist jetzt vielleicht außen nicht so eine Hauptstelle, die man jetzt besonders waschenswert ansieht. Und solche Dinge habe ich dann auch gelernt. Es ist auch interessant, wie lange sich Sachen auf der Haut halten können, je nachdem, wie die kleben. Blut und auch Sperma und Speichel.
Das glaube ich auch.
Bitte?
Ich glaube, das glaube ich nämlich auch, ne? Also was die Haut einem verrät, vielleicht auch auf den zweiten oder dritten Blick und gar nicht in dem ersten Moment, wo man den Fokus hat. Ne? Das ist, glaube ich,
genau. Und deswegen das ist der Unterschied zur ärztlichen Arbeit. Wir haben keinen Fokus. Wenn bei uns einer davon mit anfängt hier im Labor und sagt, nee, das müssen wir als erstes angucken, dann wirst du sofort aus jeder Ecke hören, nein, keine Annahmen, wie ein Kind denken, keine Grundannahmen, keine Berufserfahrung, nichts, ne? Sondern einfach alles für möglich halten. Und das gilt eben nicht nur für die Sexualdelikte, sondern für alles, weil Menschen benehmen sich halt so, es erinnert sich auch oft keiner mehr dran, einfach oft ich will nicht sagen seltsam, aber in einer Weise, die nicht vorhersehbar ist, die aus irgendeinem Moment entstanden ist oder auch aus einer räumlichen Anordnung, wie der zu dem anderen stand. Und deswegen ist die Haut wirklich super interessant. Auch natürlich, ich will jetzt nicht darauf eingehen mehr, aber die Lippen zum Beispiel, da kann das passieren, dass Leute sich da drauf beißen. Bei Selbsttötungen zum Beispiel, dann sieht das auch wieder eine Krafteinwirkung aus. Die Zunge kann hervortreten, wenn du das auch als Haut rechnen willst, die Oberfläche der Zunge. Die tritt hervor, kriegt dann verschiedene Farben und natürlich als letztes blaue Flecken, weil diese Reihenfolge, die jetzt die Leute, die nicht in der Klinik oder als Hautärztinnen arbeiten. Also das ist ja erstmal, sieht man ja oft gar nichts bei tiefen Einblutungen im Muskel. Das wissen die meisten gar nicht. Also wenn du auf den Rücken schlägst oder so mit einem irgendwas Stumpfen, siehst du gar keinen blauen Fleck zuerst. Und dann wird denen auch oft, also die Ärzte, Ärztinnen sagen dann, ja, ich glaube ihnen das, ich sehe aber nichts. Und stell dir mal vor, du bist total verprügelt worden zu Hause. Und dann sagen die, ich glaube es ihnen, aber ich sehe nichts. Das kommt dann ein bisschen anders an. Ne? Und deswegen ist das, wenn man keine Durchleuchtungsverfahren hat und aufschneiden kannst du natürlich auch nicht bei den Läden oder kannst du schon, aber willst du natürlich nicht, dann wartest du halt einfach ab und nimmst so Farbkärtchen und wenn die das möchten, deswegen muss man lernen, wie man mit denen redet, dann kannst du sagen, pass auf, wir fotografieren das jetzt alle halbe Tage, ne, kommen sie halt zweimal am Tag rein, morgens und abends oder so und dann ist das halt gar nichts, rot, blau, violett, grün, gelb, so wie viele das natürlich kennen. Und das ist natürlich total aussagekräftig. Ganz sicher nicht Stunden oder Minuten genau, weil jedes Bindegewebe ist anders. Ja. Und manche Leute nehmen Blutverdünner und tausend andere Sachen. Aber es ist oft aussagekräftig genug, um Aussage A von Aussage B zu unterscheiden. Und das reicht meistens. Das ist auch Forensik. Forensik bedeutet auch, ich muss nicht immer alles einschließen. Es reicht oft, wenn ich ausschließen kann, dass was anderes passiert oder nicht passiert ist.
Wenn, also was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier leider nicht sehen können, weil es Zuhörer und Zuhörerinnen sind, sind deine Hände, die beim Gestikulieren manchmal so ins Bild kommen. Und da sieht man, was, glaube ich, sehr zu dir gehört, nämlich dein Fable für Tattoos, die ich vermute mal jetzt auch nicht nur an den Händen sind. Ich habe kürzlich gelernt, sogar am Gaumen hast du ein Tattoo. Ganz interessant.
In den Lippen auch. In den Lippen ja, auch, ja, ja.
Ja, krass, also echt. Und die erste Frage, die mir dazu einfällt, ist das für dich, also wenn die persönliche Frage erlaubt ist, ist das für dich Kunst oder Statement oder ist es auch eine Sucht? Also was führt dazu, dass man irgendwann nicht mehr nur dieses eine typische Tattoo im Nacken mit irgendeinem Zeichen hat, sondern den Körper voll mit Statements?
Was ist denn das typische Zeichen im Nacken?
Ich weiß nicht, ich kenne halt so, die haben dann irgendwie so einen Stern oder irgendein Symbol, oft ja gerne so ein asiatisches Schriftzeichen. Da steht dann Hühnersuppe süß-sauer oder so und keiner ahnte es. Das ist das Mainstream, was man auf der Straße sieht, aber dass du das etwas anders siehst, das Thema, das sieht man also sofort hier. Wie gesagt, schon also allein an deinen Händen.
In der Welt, in der ich lebe, sind natürlich viele, nicht alle, aber viele tätowiert. Also da, nee, also Kunst, da bin ich aus, ich komme aus einer Zeit, wo man das nicht künstlerisch aufgefasst hat. Also als ich angefangen habe zu tätowieren, hat man gesagt, das Tattoo soll ordentlich sein. Aber da ging es um den Inhalt sozusagen, also was das bedeutet. Also es ist auch egal, ob das später verlaufen ist. Farben hat da auch, also ich zumindest am Anfang auch fast nie benutzt. Also mein erstes Tattoo, das hat grün drin, weil es eine Echse ist, aber es musste jetzt nicht stimmen oder irgend sowas. Da ging es darum, warum mache ich das, wo mache ich das, wer macht das, aus welcher Situation heraus mache ich das, was bedeutet mir das, vielleicht manchmal auch der Tätowiererin oder der Tätowiererin oder so. Und dann im Laufe der Zeit, also ich rede jetzt nur von meiner Lebenszeit, das ist ja auch nur ein winziger Ausschnitt der Tattoo-Geschichte, fingen dann die Leute, die gut zeichnen konnten, an. Das war ursprünglich nicht so. Also sehr viele von den Tätowierern und Tätowiererinnen konnten überhaupt nicht gut zeichnen. Deswegen haben die auch überall diese Bildchen gehabt, wo man sich ein Bildchen aussuchen konnte und dann wurde das auch immer gleich gestochen. Die haben das als Vorlage auf die Haut gebracht. Als so eine Art Kopierfolie, die dann abgegangen ist. Nicht als Folie, sondern nur die Tinte. Ein sogenannter Stencil. Und dann fing das an, dass das sehr, sehr künstlerisch wurde. Das sieht man heute auch noch. Teilweise in Deutschland gibt es das natürlich auch. Aber gerade auch in Polen, also die Polen haben das schon und Polinnen haben das immer schon. Also die haben jede Grenze gesprengt, was diese technischen, künstlerischen Möglichkeiten angeht. Das ist total abgefahren. Also da kann man auch tausende von TikToks sehen, wo du jedes Mal dich fragst, es kann nicht sein, dass sie jetzt noch einen draufgesetzt haben, 15 Jahre später. Und ich dachte, vor 15 Jahren schon das Ende wäre erreicht. Haben die das nochmal ums tausendfache verbessert. Und das ist dann sehr künstlerisch. Da geht es auch sehr, sehr stark dann eben, da gehst du extra dahin. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich habe kein einziges Tattoo. Ich habe wohl etwas, zum Beispiel einen Penis-Tintenfisch. Ein Tintenfisch, der wie ein Penis aussieht. Das war aber nicht meine Idee. Da hat der Tätowierer gesagt, wenn ich dir das machen darf, zahlst du nur 60 Euro oder so. Und habe ich gesagt, ja, okay, dann mach das halt.
Ist so.
Und der hat die gesamte Tattoo-Session hat er gelacht. Also ich habe noch nie einen Menschen so viel griemeln und lachen sehen wie den. Das war einfach dem sein Herzenswunsch, hat er Spaß gehabt.
Okay.
Und er würde
die
das...
Die Hand war nicht so zittrig, als er das...
Nee, überhaupt nicht. Nein, der ist ein tipptopper Penis-Tintenfisch. Und der...
Okay,
und das ist, der würde das sicher als künstlerisch auch ansehen, aber da können wir uns wohl darauf einigen, dass das jetzt nicht nur künstlerisch ist, sondern auch ein Schabernack und alles mögliche andere. Und deswegen sucht es es gar nicht. Also der Begriff, der kommt irgendwie, ich weiß nicht, der ist mal, der wabert ab und zu mal so rum, je nachdem in welcher Ecke. Aber ich glaube, es ist einfach eher, du sammelst Erfahrungen mit Tattoos. Mhm. Und fertig. Das ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit, sagen wir mal, wenn du älter wirst beim Zahnarzt. Also ich rede jetzt nicht von Leuten, die da so irgendwelche Angststörungen oder sowas haben. Aber als Kind ist egal, wie viele Glitzerzahnbürsten dir der Zahnarzt oder die Zahnärztin schenkt. Du findest das erstmal gruselig und weißt nicht genau mit dem Bohrer und so. Und irgendwann wirst du halt erwachsen und sagst, ja komm ey, also das ist jetzt meine vierte Füllung oder zehnte Füllung. Das ist jetzt echt nicht so schlimm. Ne? Und so ist das, glaube ich, eher beim Tätowieren, dass man dann sagt, okay, der ganze Heckmeck und das Brimborium, das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass wir uns gut verständigen und das einfach für alle eine angenehme, sinnvolle, dauerhafte Sache ist. Aber Sucht würde ich das auf keinen Fall nennen.
Und was hat es jetzt mit dem Tattoo am Gaumen auf sich? Wie kommt man denn auf die Idee und wie fühlt sich das an? Und welchen Sinn? Also das sieht ja keiner. Also weißt du, auf der Schulter verstehe ich, das sieht man am Badesee und so.
Also mir
ja,
ist das egal.
Sieht keiner.
Also meine Tattoos, mir ist das egal, ob die jemand sieht. Die sind für mich. Also wenn die jemand sehen möchte.
Du das am Gaumen? Kannst du auch nicht an den Gaumen?
Ganz ehrlich, ich bin so einer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich nehme mir irgendwas vor, was jetzt aber nicht so wichtig ist. Dann passiert eine Sekunde später was anderes, was ich sofort erledigen muss. Dann ist es komplett gelöscht, was ich also vorher machen wollte. Und so ist das mit meinen Lippentattoos. Ich glaube, die Tattoos sind meine Lippen. Das ist jetzt kein Witz. Wirklich, todernst gemeint, auch wenn das jetzt keiner glauben wird. Die habe ich in meinem ganzen Leben vielleicht 10 Mal gesehen. Obwohl man ja denken würde, hä, die guckt er sich doch bestimmt auch an. Mhm. Ist auch so. Ich stehe vorm Badespiegel beim Zähneputzen. Sag ich mir auch, jetzt guckst du nochmal, weil manchmal laufen die ja auch raus. Das ist halt eine schwierige Oberfläche, ne? Gaumen und Innenseite der Lippen. Da, und ich vergesse das dann einfach immer. Und das im Gaumen ist auch, da, also die hat derselbe gestochen, der Dennis. Da gibt es auch sehr schöne Interviews mit uns beiden. Die sind bei TikTok, Insta, Facebook, könnt ihr gerne gucken. Dennis So, S-O, also Dennis der Vorname und So, S-O-O, gratis, werbefrei. Und da interviewen wir uns manchmal gegenseitig oder so. Und er hat Spaß am Handpoken, also das ist wieder modern geworden, dass man also wie früher einen Griffel oder sowas hat und dann unten werden Nadeln dran gemacht und dann taucht man die halt in die Tinte und dann werden die von Hand eingeführt. Also du brauchst ein extrem gutes Gefühl in deiner Hand, wie tief du stichst, weil sonst wird es ja blau oder säuft ab oder geht sofort wieder raus. Und da hat er das gemacht bei ein paar Leuten schon, einfach um das mal auszuprobieren. Ich hatte auch lauter Chips implantiert, also RFID-Chips und so habe ich auch einfach gemacht unter die Haut. Weil einfach zum Ausprobieren, das ist bei uns halt so. Also ich bin auch jedes Jahr bei der Body Modification Extreme Konferenz, wo wirklich, also dagegen ist das, was ich mache, wirklich nichts, wirklich absolut gar nichts. Ne? Und dann muss man ausprobieren. Manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht so gut. Wir haben zum Beispiel einen, das war der es erfunden hat, dass man unter die Haut aus Silikon so Formen macht, ein Anker, ein Sternchen, ein Herzchen und so weiter. Und der hat dann festgestellt, dass die, also ein Bindegewebeteil, die sogenannten Faszien, die Leute eher aus der Physiotherapie wahrscheinlich kennen, dass die also, dass er auf jeden Fall Tag und Nacht so Schwierigkeiten hat, sich immer massieren muss und so. Und wir dachten am Anfang, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Drogen oder so genommen hat, ja, weil er das so intensiv erzählt hat. Aber es ist tatsächlich so, es hat sich herausgestellt, das geht lange. Also du kannst lange diese Silikonsachen unter der Haut tragen, aber irgendwann ist es so, dass du tatsächlich dann, du willst sie dann loswerden, weil das doch zu sehr die Muskeln, Faszien, Bindegewebe dann doch zu sehr beeinflusst. Wahrscheinlich durch den Alterungsprozess des Körpers, nicht des Silikons. Mhm. Und so ist das hier mit den Tattoos und den implantierten RFID-Chips auch. Ich habe die RFID-Chips habe ich zum Beispiel rausgenommen, weil die kleinen wandern halt. Also wenn die kleinen Kapseln sind, wandern die durch die Gegend. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ist halt, finde ich, trotzdem ein bisschen blöd, weil solange es an der Hand oder so ist, kein Problem. Aber ich möchte jetzt nicht, dass es an den Körperstamm dann da irgendwo rumwandert.
Ja.
Und manchmal ist es auch, oder die zu großen, die haben dann tatsächlich, obwohl die wirklich, die waren vielleicht zu groß wie 2 Reiskörner. Das war trotzdem unangenehm. Aber wie ich das vorhin schilderte mit den großen Implantaten, das hat auch Jahre gedauert. Da habe ich zum Beispiel eine Phantomwahrnehmung bekommen. Das war total interessant. Da hat es exakt an derselben Stelle am anderen Arm wehgetan. Und das hat natürlich Monate gedauert, bis ich überhaupt irgendeinen Zusammenhang hergestellt habe, weil habe ich ja noch nie im Leben was von gehört. Ne? Ja. Und das hat auch wirklich schlagartig aufgehört, nachdem wir das wieder rausgenommen haben. Und so bin ich halt. Ich fummel dann einfach mit den Leuten rum, egal ob das Tattoos oder Implantate oder sonst was sind.
Kurz mal zur Erklärung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. RFID-Chips, das sind diese Radio Frequency ID, also das, was auch unsere Haustiere, Hunde und so gechippt kriegen, damit man sie wiederfindet oder zumindest ihre Erkennungsdaten sind drauf gespeichert und so, ne? Genau.
Genau, oder im Supermarkt gibt es sie mittlerweile auch, genau. Aber du hast recht, es sind diese eher reiskornförmigen, weil man die leichter... Früher haben wir das so gemacht, also ich habe das auch gemacht mit den Studierenden und so. Da hast du die einfach mit dieser fertig verpackten, sterilen Spritze dann einfach reingejagt mit so einer relativ dicken Kanüle und hast dann bei dem entsprechenden Tierservice, haben wir auch immer gemacht, haben wir aus Quatsch uns dann gemeldet, so als Vogelspinne oder Krähe oder irgendwas. Ne? Die haben sich komischerweise auch nie gewundert. Die haben dann immer einmal im Jahr haben die Glückwünsche für, weiß ich nicht, die Vogelspinne Heinrich geschickt oder sowas. Also das ist, da siehst du schon, das war so ein bisschen eine Rumspielerei einfach.
Bleiben wir mal bei der Wissenschaft nochmal. Noch vor 30 Jahren, 20 Jahren, ich weiß es nicht, da hat man sich ja tattoo-technisch wahnwitzige Chemikalien unter die Haut gejagt mit diversen Auswirkungen. Die waren ja, glaube ich, sogar bleihaltig, die Farben oder anders. Wie ist das heute?
Also Blei war hauptsächlich auf der Haut ein Problem. Das war ja schon römischer Zeit ein Problem, dass sie Bleiweiß benutzt haben. Die nennen das immer Pigmente. Die unterscheiden jetzt nicht, ob das ein echtes Pigment ist. Das ist jetzt ein anderes chemisches Thema. Es sind ja auch Azofarben, die dann auch eben jetzt verboten wurden, weil die bei der Tattoo-Entfernung dann Probleme machen. Wobei ich halt mich immer frage, warum Leute sich Tattoos entfernen lassen. Dann sollen sie es halt direkt bleiben lassen. Also ich weiß nicht, was... Aber okay. Also ich verstehe es nicht. Also wenn man es macht, dann soll man es so wie, weiß ich nicht, so wie wenn du eine lebensdurchgreifende Entscheidung triffst, dann machst du es oder lass es. Ne?
Ja, aber Leute lassen sich ja auch scheiden. Das können wir ewig und 3 Tage hinterfragen.
Nein. Bei der Scheidung sind ja noch andere Personen. Also meinetwegen, du kriegst Kinder, du bist überfordert von mir aus. Oder dein Partner oder deine Partnerin verändern sich in einer Weise oder du veränderst dich in einer Weise. Das ist noch ein anderes Thema. Aber bei den Tattoos habe ich eher den Eindruck, die können mich auch daran erinnern, wie ich war. Und ich fände das jetzt eigentlich sehr schlimm, wenn ich nicht was Gutes auch daraus lernen könnte. Im schlimmsten Fall, nehmen wir mal, ich wäre jetzt zum Beispiel lange heroinabhängig auf der Straße gelebt. Das haben wir hier in Köln oft. Ne? Da gibt es also sehr viele davon. Und wenn die nicht sagen können, okay, das ist ein Tattoo, das hat für mich auch eine eigentlich aus der Erinnerung heraus auch eine schlechte Erinnerung. Aber es ist nicht so schlecht, als dass ich nicht daraus gelernt habe, dass ich mich entwickelt habe. Ich kann mich erinnern, wie ich abgestürzt bin. Ich habe mich erinnert, wie ich wieder aufgestanden bin, wieder gestürzt, wieder aufgestanden. Und jetzt bin ich der und der. Und ich das so ist das halt gewesen. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber das ist mein Lebensweg gewesen. Und ich finde, das ist das Mindeste, das aller Mindeste, was ich von Leuten erwarten würde, die erwachsen sind, ohne dass es eben, wie ich schon sagte, im Zusammenspiel mit anderen kommt. Das ist ein anderes Thema. Also, und die Stoffe, die drin sind, sind jetzt einerseits, also Blei war da nicht so ein Problem. Es gibt auch nur 3 große echte Pigmenthersteller, also unter anderem BASF, die das natürlich nicht freigeben für Tattoos, aber das landet dann natürlich trotzdem da, weil es gibt ja gar keine anderen Pigmenthersteller. Und da sind natürlich Beimengungen bei. Die geben die Firmen zwar nicht frei, also wenn du bei den Firmen fragst, dann sagen die, wir stellen keine Tattoo-Farben mehr, das kann nicht von uns sein. Wir wissen aber, dass das von denen ist, das hat halt irgendeiner zusammengemixt. Und da kannst du es mittlerweile ja selber testen. Also da fragst du einfach ein chemisches Labor und dann guckst du einfach, was drin ist. Das ist also kein Problem. Und die Probleme, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, nachdem die Europäische Chemikalienbehörde dann auch eben die Azofarbstoffe da verboten hat, weswegen es kein richtiges Grün und Blau mehr gibt, das waren interessanterweise Keimfreihaltungsmittel. Also, dass man das keimfrei halten möchte, was sehr, sehr wichtig ist bei Tattoo-Farben, weil die teilweise sehr lange rumstehen im Tattoo-Studio. Die wurden dann verboten. Das finde ich persönlich nicht so schlimm, weil es gibt mittlerweile auch sehr kleine Mengen Tätowierfarben und da muss man das halt sozusagen darüber lösen, dass man nur sehr kleine Mengen anwendet. Ich finde das nicht toll, weil es viel Wegwerfmaterial erzeugt, aber gut, so ist das dann halt. Sobald ich weiß, dass irgendwas, zum Beispiel Formalin, dass das jetzt halt nicht gut ist, ja, das wird in der Menge noch nie keinen Menschen jemals schaden, aber okay, wir haben jetzt halt einen Grenzwert entschieden, okay, basta, dann lassen wir das halt. Und das zweite waren die Azofarbstoffe eben, weil die sich spalten, wenn du Tattoo-Entfernung machst und dann sagt man halt, das ist nicht gut, ne, das ist dann, kann dann Krebs erregen. Und was komischerweise nie jemanden gestört hat, und das hat nämlich mit Begleitstoffen oder Schadstoffen interessanterweise überhaupt nichts zu tun, ist, dass sich das in den Lymphknoten natürlich anlagert, logischerweise. Ich meine, es ist klar, ne? Also der Großteil der Farbe, die du da reinspritzt, geht ja weg. Und wo geht die dann im Körper hin? Ja, natürlich in die Lymphknoten. Und das hat noch nie jemanden gestört. Da gibt es auch überhaupt keine gehäufte Anzahl von Krebs. Also es gibt immer mal wieder große Studien jetzt, wo du dann irgendwelche Häufungen von ganz seltenen Krankheiten findest oder so. Das ist aber nichts, was man jetzt im großen Zusammenhang bei den Millionen von Tattoos, die man sieht, jetzt als echte Warnung dann sagen müsste. Also da ist halt ne alles andere, also schlechte Ernährung zum Beispiel, ist dann wirklich millionenmal schlimmer. Ne? Also deswegen geht da auch keine Behörde hin. Und deswegen hat sich das eigentlich in der ganzen Tattoo-Community, das ganze Thema mit den Beimengungen und so, hat sich eigentlich eher so in so ein Schulterzucken umgewandelt, weil die Europäische Chemikalienkommission wurde dann sehr, sehr streng. Ich habe auch mit denen ganz, ganz starke Auseinandersetzungen, sachliche Auseinandersetzungen gehabt, weil ich gesagt habe, was ihr da vorschreibt, ist überhaupt nicht gemessen. Also ihr rechnet einen theoretischen Grenzwert aus, der aber unterhalb der Messgenauigkeit der Messgeräte ist. Und dann, das werde ich nie vergessen, dann hat die zuständige Sachbearbeiterin aus der Kommission da, hat dann gesagt, Herr Dr. Benecke, das ist hier keine Kriminalbiologie. Dann habe ich gesagt, ja, okay, aber wenn Sie den Standard von einer sozusagen einer Gerichtsverhandlung, wenn Sie den jetzt vor laufender Kamera abgestritten haben und Sie sogar zugeben, dass es nicht messbar ist, ich sage nicht, dass Sie nicht recht haben, aber dann sollten wir vielleicht noch mal ein paar Jahre weiter messen, weil ohne Messung ist das einfach richtig. Nicht gut. Und so, deswegen sind die Schadstoffe, spielen eigentlich keine Rolle mehr. Und Allergien sind auch ein viel größeres Problem. Und das hat auch mit schädlichen Beimengungen eigentlich auch nichts zu tun. Also kann es natürlich, aber ist das nicht.
Und sag mal, was?
Stichwort Kontaktekzeme, ne? Also ja, genau, frische Tätowierungen, das sieht man dann doch ab und zu, nicht häufig, aber ab und zu schon.
Ja, was das häufigste natürlich ist bei frisch gestochenen Tattoos, die gehen halt in die Badewanne oder in die Ostsee, ne? Wo du sogar sterben kannst. Also gerade Ostsee ist wirklich extrem gefährlich.
Ja, leichtsinnig.
Also, ja, nee, es ist, leichtsinnig sowieso, also scheißegal, ja, mir passiert nichts. Aber viele Leute wissen nicht, dass es halt Erreger gibt, die auch in Deutschland durch die Haut, wenn die halt so geöffnet ist, da reinkommen können und die können dich auch töten. Also das hat mit Panik nichts zu tun, aber warum kann man nicht, wenn man sagt, bitte nicht in die Ostsee und in die Badewanne gehen, wo du halt, eine Badewanne ist ja eine Keimbrutstätte, ne? Wenn du da länger drin sitzt, die ganzen Hautschuppen, die ganzen Bakterien, da züchtest du ja deine eigenen Hautbakterien drin. Vielleicht auch noch ein bisschen was Fäkales oder so, je nachdem, ne? Und ich meine, was ist daran so schwer zu verstehen, dann einfach mal ein paar Tage lang nur zu duschen? Ich weiß nicht.
Und sag mal, zurück zu deinem Beruf. Jetzt sind wir wieder bei der Forensik und bei Leichenfunden, Mordaufklärung etc. Was sagen dir da Tattoos an einer Leiche? Können die, verändern die sich vielleicht auch anders als an einem lebenden Menschen? Oder erzählen die vielleicht sogar eigene Geschichten? Kann man irgendwas über Hintergründe erfahren?
Tattoos an Leichen sind sehr, sehr schöne. Also jetzt nicht im Sinne von, dass das erfreulich ist, weil da sind ja Menschen dann vielleicht gestorben. Aber sie sind sehr, sehr schöne Merkmale, weil sie sind doch relativ einmalig. Denn selbst als es noch Tribals in den 90ern gab und dann später die Eulen und die Füchse und was dann immer gerade halt modern war und die Sternchen und so.
Die Hühnersuppe.
Ja, richtig, ja, klar, natürlich, die chinesische Zeichen auch noch, genau. Die sind aber trotzdem in der Zusammenstellung oder vielleicht, wenn es auch mehrere sind oder die Stelle, an der die sind oder wie alt die sind, wie verlaufen die sind, wie die gestochen wurden, das ist super zur sogenannten Identifizierung, also einfach zu erkennen, dass man schon sehr, sehr früh sagen kann, passen Sie auf, hier Ihr Angehöriger, zum Beispiel demente Person jetzt zum Beispiel, ja, also die ist vermisst, wir wissen auch, seit wann die vermisst ist, weil die ist aus dem Seniorenheim rausspaziert, hat sie auch öfter schon gemacht, aber diesmal ist sie eben nicht an dieser Fake-Bushaltestelle stehen geblieben, die wir da sonst immer, wo die Leute sonst immer stehen bleiben und dazu dient, dass wir die dann wieder abholen und sagen, Schule ist vorbei, komm jetzt mal wieder rein oder so, sondern die ist jetzt weitergegangen und ist dann meistens, wenn die Urin oder Kot abgeben wollen, gehen die in so ein Gebüsch, ziehen die Hose runter und wissen aber nicht mehr, wie man die Hose anzieht und dann verhungern oder verdursten die dann da manchmal. Und da kannst du dann natürlich, wenn du in der Altersgruppe bist, wo die Tätowierungen jetzt häufiger sind, ne, das fängt ja jetzt so langsam an, aber auch bei vielen anderen Fällen, die jetzt noch viel gruseliger sind, die dann auch Jüngere betreffen, kannst du relativ früh schon mal zu den Angehörigen sagen oder für die Staatsanwaltschaft, wenn es ein Tötungsdelikt oder sowas ist, okay, also bestehen schon mal relativ starke Hinweise, dass das die gesuchte Person ist. Die Veränderungen sind total interessant. Durch die Fäulnis lösen sich ja die Hautschichten. Also man hat, ja, ich sage jetzt mal laienhaft, zwei Hautschichten sozusagen und dann geht die obere Hautschicht ab und darunter bilden sich so Fäulnisblasen. Also das heißt, da läuft Flüssigkeit aus dem Körper dann zwischen diese Schichten. Und wenn das nicht passiert oder auch wenn es passiert, dann hast du natürlich auch Veränderungen der Farben von Tattoos und so. Das passiert da auf jeden Fall. Und je länger die Fäulnis anhält, umso stärker kann das dann auch vorangehen. Aber ansonsten kannst du da wenig draus lesen. Natürlich, wenn du jetzt Schriften hast, die jetzt nicht in Urlauben auch oft vorkommen, also was weiß ich zum Beispiel, wenn du jetzt eine thailändische Schrift hast oder chinesisch, ne, wie ihr schon gesagt habt, dann so, ja, kann auch ein Urlaubstattoo sein. Aber Nehmen wir mal an, du hast jetzt zum Beispiel Georgisch oder Polnisch auch schon, ehrlich gesagt, oder sowas jetzt im europäischen Raum, dann könntest du schon mal fragen, was hat die Person damit zu tun? Weil klar, da fahren auch Leute in Urlaub hin, aber vielleicht ist das eher so, dass das irgendwas Regionales war, als die Person da gelebt hat. Oder man kann auch natürlich an den Tätowierstilen ein bisschen sehen, wie viel Zugang zu Bildung und teuren Umgebungen haben. Also ich habe zum Beispiel das Tenet-Quadrat, das könnt ihr gerne mal googeln. Und das ist halt eigentlich ein klassisches römisches Rätsel, was auch noch nicht so ganz erforscht ist. Das kann man vorwärts und rückwärts lesen und so weiter. Und ich denke, das würde jetzt eher jemand sich tätowieren, der eben Spaß an Zahlenrätseln, Worträtseln, Wortspielereien und sowas hat. Und das würden nochmal so Leute, die jetzt nicht so einen Zugang zu Bildung haben, die würden dann sagen, was soll das? Das sieht total scheiße aus. Ich weiß nicht, was das soll. Oder auch was farbige Tattoos angeht, die sind natürlich teuer. Also die Tätowierer, Tätowiererinnen berechnen dann in Deutschland jetzt natürlich dann auch einen hohen Stundenlohn zurecht dafür, weil das halt total schwierig ist und auch viel kostet und die Ausbildung super aufwendig ist und so. Und wenn das jemand hat, dann muss die Person das Geld gehabt haben. Und die Zeit und die Lebensstruktur, weil du musst natürlich dann mehrere Sitzungen hingehen, du musst es vernünftig machen. Also da gibt es sehr, sehr viel, was du daran sehen kannst.
Also im Wesentlichen aber zur Identifikation eher als jetzt wieder zurück zum Todeszeitpunkt oder sowas.
Kommt drauf an, wer drauf guckt. Es kommt wirklich drauf an, wer drauf guckt. Also ich würde natürlich auch sagen, durch die Fäulniserscheinungen, da würde ich das mit einordnen. Mhm. Aber die meisten anderen, die interessieren sich jetzt nicht für sowas und würden dann eher direkt auf die Identifizierung übergehen. Mhm. Es gibt sicher auch Leute, die, das habe ich zum Beispiel in konservativen Polizeibehörden gesehen, die dann zum Beispiel sagen, so, das sind irgendwelche kriminellen Tattoos oder sowas, was natürlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Könnt ihr euch auch das letzte Video von mir dazu angucken. Da jetzt sind nämlich gerade wieder solche alten Tattoos, die hatten sogar wirklich Knastbedeutungen, ausnahmsweise mal, aus Frankreich oder so, die sind jetzt wieder mega en vogue. Also die sind total schick und der kulturelle Bezug ist da komplett verloren gegangen. Also die Leute wissen das, aber für die ist das ist so wie für uns jetzt hier, so der 30-jährige Krieg, da wissen wir jetzt nicht so super viel drüber. Ne? Da haben wir jetzt keinen direkten Bezug. Und wenn wir da irgendwas hätten, ein Symbol, was wir schön finden, dann wüssten wir jetzt nicht, was Leute damals im 30-jährigen Krieg da gefühlt hätten. Ne? Und so ist das jetzt also auch mit diesen Prison-Tattoos, French and Russian Prison-Tattoos. Oder auch aus der DDR gibt es auch welche. Der Teller Knödel zum Beispiel, das war ein DDR-Knast-Tattoo, was dann unfreiwillig auftätowiert wurde. Und da, wenn jetzt heute jemand mit einem Teller Knödel kommen würde, ich glaube, es gibt keinen einzigen von euren Zuhörern oder Zuhörerinnen, der überhaupt nur wüsste, was das überhaupt bedeuten könnte. Ne? Und deswegen ist das dann einfach super lustig, dass einer, der gerne Knödel isst, weil er aus Thüringen kommt oder so. Oder oh Gott, Klöße, Klöße.
Ja, ich habe direkt Klöße, Ohrwurm, genau. Ja, furchtbar.
In Bayern sich.
Christine?
Ja?
Ich glaube, wir wollen jetzt Marc ganz kurz an dieser Stelle so ein bisschen thematisch runterholen und ein bisschen privater werden. Ich hoffe, das ist okay für dich. Denn wir machen immer mit unseren Gästen einen sogenannten Wordtrap. Also gar nichts Schlimmes, sondern wir geben immer so zwei Stichpunkte vor und du musst dich spontan entscheiden, was du davon gerne eher machen würdest oder wo es dich hinzieht. Ja, und ich würde sagen, wir starten. Möchtest du anfangen, ja, liebe Christine?
Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ihr müsst mir kurz erklären.
Ganz einfach. Ich sag dir zwei Begriffe, die sich gegenüberstehen, also gegensätzlich sind. Und du musst ganz spontan entscheiden, was zu dir eher passt.
Intuition, genau. Was ist eher für dich zutreffend?
Also genau, ich fange mal an. Berge oder Meer?
Ich bin lieber persönlich in den Bergen, aber das Meer riecht halt sehr stark nach Leichen, weil da sehr viele Leichen drin sind.
Also hat beides
seinen Reiz, ne?
Was hast du mir jetzt angetan?
Die Assoziation hatte ich jetzt noch nicht.
Der Hauptgeruch von Meer ist ein typischer Dimethyl-D- oder Dimethyltriselfat. Der Hauptgeruch von Meer ist Leichengeruch.
Die Ozeanbrise, ich lebe am Meer, Marc. Ich verbringe die meiste Zeit.
Nein, aber das ist doch gut, weil dann kannst du
nachdenken.
Dann ekelst du dich nicht mehr so vor Leichen, die ja bekanntlich nicht giftig sind. Also das ist doch gut.
Ich ekel mich nicht vor Leichen, zum Glück. Aber okay, also haben wir geklärt. Du gehst lieber in die Berge. Heavy Metal oder Popsongs?
Mit Heavy Metal kenne ich mich nicht aus. Und zumindest mit Pop so begrenzt, aber Britpop finde ich ganz gut. Also Pulp zum Beispiel, da gehe ich auch zum Konzert. Also. Mhm. Oh.
Süßes oder saures? Oder salziges?
Also salziges gar nicht, wegen dem Blutdruck. Ne, macht's, wie Karl Lauterbach auch immer sagt, kein Salz essen und wie eure Hautärztin das hier sagt, genau, esst kein Salz. Meine Frau, die hat super niedrigen Blutdruck, die wirklich, die kippt sich Unmengen Salz ins Essen, wirklich, das, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen und sie sagt halt, das ist, damit der Blutdruck hochgeht. Ich so, ja, weiß jetzt nicht, okay, mach mal. Wir kochen getrennt, also deswegen unter anderem. Nee, wirklich, das ist echt, das geht nicht. Ich kann das nicht essen. Für mich ist das so versalzen, dass ich, also ohne Scheiß, das, ich spüre schon fast, wie das Salz wieder ausgeschieden wird, weil so wie Salzdrüsen bei Vögeln oder so, ne? Weil das ist, und also Salz nicht. Und das andere war süß und sauer.
Süßes oder saures, ja, genau.
Gemixt gerne. Gerne süß-sauer.
Okay. Forscher oder Praktiker?
Auch beides, also praktizierender Forscher, würde ich sagen.
Also wir Flugzeug oder Bahn?
Forschen schon viel.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn, guck dir, ich habe einen ganzen YouTube-Kanal nur über Züge.
Ja. Aber ich muss es sonst mit reinbringen.
Ja, das ist das erste Mal, dass wir dieses Wortpaar dabei hatten. Du ahnst, warum? Tofu oder Rindersteak?
Ach so, nee, ich bin Veganer. Also ich möchte ja, dass Tieren keinen Schaden zugefügt wird. Ich bin aber kein Tofu-Fan. Es gibt sehr guten Tofu, muss ich echt sagen. Du weißt es aber vorher oft nicht, wenn du ihn kaufst. Deswegen, wenn wir zu Vietnamesen gehen, also ich meine jetzt so im europäischen Raum, was man so Vietnamesen nennt, manchmal sind es auch echte Vietnamesen, die haben oft sehr, sehr guten Tofu. Da ist aber nicht immer genau rauszukriegen, wo die den her haben oder welche Sorte. Also es gibt 80 Milliarden Sorten Tofu, ne? Oder 90 Milliarden. Also es gibt sehr, sehr viele.
Sehr verrückt.
Ja, und okay. ich bin auch nicht so, mein Magen und so weiter und mein Darmtrakt, der ist kein Soja-Fan. Deswegen bin ich, wenn überhaupt, dann eher Seitan-Fan oder sowas.
Okay. Teamplayer oder One-Man-Power?
Wir sind hier bei uns alle, also auch im Privaten, aber auch im Beruflichen, wir sind eine Ansammlung von lauter einzelgängerischen Nerds, die durch die Interessensüberlagerung gerne was zusammen machen.
Okay.
Ich würde also echtes Team, also wenn du jetzt so eine Betriebsberatungsfirma fragen würdest oder so ein Assessment Center, da würden wir alle rauskommen als keine Teamplayer. Aber das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Deswegen finde ich auch Assessment Center und sowas einfach völlig sinnentleert in unserem Bereich, ne, wo alle neurodivergent sind. Da kommt immer raus, man ist ein Einzelgänger. Das stimmt aber überhaupt nicht.
Zu stark standardisiert wahrscheinlich. Die Tests meine ich, die Assessment Center.
Nee, die Standardisierung ist gut. Sie sind aber auf neurotypische standardisiert. Das ist das Problem.
Ja, ja. Actionheld oder Nerd? Also eigentlich wollte ich mit dem Wortpaar rausarbeiten. Sitzt du gern im dunklen Kämmerchen hinter Büchern und gräbst so vor dich hin? Oder bist du draußen unterwegs, machst Sachen?
Ich weiß, ihr wollt ja eigentlich nur ein Wort, aber ich sage kurz was dazu.
Nein, wir wollen die ganze Geschichte.
Nur eine Mini. Während Corona konnten wir, ich durfte ja noch reisen, weil ich ja beruflich unterwegs war. Also ich war einer der Leute, die eigentlich noch gar nicht so wenig unterwegs waren. Aber ich habe dann später gemerkt, das war so ein Jahr später ungefähr, dass mein Gehirn ohne Scheiß, das ist wirklich genauso gewesen, hat, die Erinnerungen sind auch nach und nach erst so aufgepoppt, hat nachts, dadurch, dass ich nicht so viel unterwegs war, wirklich ein komplettes Parallelleben in meinen Träumen gemacht. Mit Urlauben, mit Freunden, die ich das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen habe, mit richtigen, also Storys, also nicht so wiederkehrende Träume, sondern das hat sich dann fortgesetzt und ist dann weitergegangen und so. Und das fand ich absolut gruselig, weil ich teilweise, also mir war klar, dass das nicht passiert sein konnte, weil ich war halt nicht in Belgien in Urlaub, noch nie in meinem Leben, ja. Aber das war so real. Und es ist auch nicht tags gewesen, sonst hätte ich gesagt, okay, jetzt wirst du psychotisch oder sowas, ja, irgendwie sowas, aber nichts davon. Und das zeigt, dass ich wahrscheinlich doch gerne viele Eindrücke habe, aber in einem Maß, das ich regulieren kann. Also zum Beispiel, ich stehe bei Vorträgen, stehe ich immer neben der Bühne im Dunkeln. Da beschwert sich das Publikum, da sagen die, wir wollen Sie sehen. Da sage ich, ja, dann tut's mir leid, das stand aber nicht in der Vortragsankündigung, da stand Blutspuren, Insekten auf Leichen, da stand nicht, Marc Benecke kriegt einen Scheinwerfer ins Gesicht. Also deswegen ist das halt so, ich bin sehr gerne unterwegs, aber im ärztlichen Bereich würde man vielleicht sagen, dosiert, ja. Also
die Dosis macht es,
ja.
Ich greife mal direkt einen Punkt noch auf, der mir sehr wichtig ist. Wir haben hier noch 7000 Fragen auf dem Zettel stehen, Marc, weil wirklich, du bietest halt einfach auch diese ganzen Themen an. Aber eine Sache, du hast gerade von Vorträgen gesprochen. Du bist natürlich als Vortragsredner sehr, sehr viel unterwegs, sehr viel gefragt. Was mir dabei aber besonders aufgefallen ist und was, glaube ich, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja Ärzte sind, also mit Patienten, Patientinnen zu tun haben, du machst Vorträge fremdwörterfrei. Was hat es damit auf sich? Und die Frage, die für unsere Zuhörerschaft zu klären wäre, wie schafft man das? Also wie setzt man das wirklich so um, dass dein Gegenüber damit super easy klarkommen kann? Man fällt ja automatisch in Fachbegriffe und so, ne?
Ja, ja. Also Teil 1 Nummer, ich hatte ja vorhin gesagt, unsere Gutachten sollen verständlich sein. Und dann habe ich daraus, das musste ich auch schwören, also ein echter Schwur, rechtsverbindlicher Schwur. Da habe ich gesagt, okay, wenn das schon so ist, dann weiß ich selber, dass ich schon Leute aus Nachbargebieten nicht verstehe. Zum Beispiel, das wird jetzt nicht alle von euren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt sofort einleuchten, aber die meisten kennen bestimmt die Ruptur, die im ärztlichen Bereich, wenn zum Beispiel ein Adern Rupturen auftreten oder sowas. Und das heißt bei uns was völlig anderes in der Biologie, komplett grundsätzlich was anderes. Das heißt bei uns, etwas ist richtig zerrissen, also wie ein Blatt Papier oder so, ne? Und das hat natürlich im ärztlichen Bereich, in der Angiologie, also in der Aderkunde oder sowas, hat das natürlich tausende von anderen Bedeutungen noch, die natürlich auch, da könnte man auch Zerreißung sagen, aber das würde es oft nicht richtig treffen, weil es verschiedene Lagen, Gewebelagen und so weiter gibt. Und wenn wir sagen, zum Beispiel, wir haben eine Ruptur an einem Tier, dann ist das Tier halt von einem anderen Tier aufgerissen worden, komplett.
Ja.
Also, und deswegen habe ich von vornherein gesagt, das lasse ich. Zum Glück kannte ich das von den Kollegen und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin, die halt grundsätzlich deutsche Worte benutzen, weil vor Gericht halt keiner die ärztliche Fachsprache versteht, weil auch die großen Strafkammern, in unserem Fall jetzt insbesondere, weil Amtsgerichte haben wir nicht so viel mit zu tun, die nicken dann einfach und man sieht halt so Linie in den Augen, ja, okay, wenn der Herr Doktor das sagt oder die Frau Doktor, wird das schon stimmen, aber die verstehen es nicht. Und ich finde es nur dann fair bei einer Gerichtsverhandlung oder beim Angehörigengespräch. Also meine Regel ist, die Leute müssen zu, sagen wir mal, dem Großteil zu 90-95% richtig sofort wiedergeben können, was ich gesagt habe. Also wenn ich zu denen sage, so passen Sie auf, erzählen Sie das jetzt mal der Person, die wir gerade von draußen reinholen, dann hast du das Problem, dass bei Fachbegriffen sinkt diese sofortige, also es ist kein Gerechtigungsproblem, reines Verständnisproblem, dann sinkt diese Wiedergaberate wirklich auf nahezu null. Dann sagen die, ja, das hat der so gesagt. Und dann so, nee, darum geht es jetzt nicht. Sie sollten wiedergeben, was ich gesagt habe. Was war der Inhalt von dem, was ich gesagt habe? Dass ich das gesagt habe, weiß ich selber. Aber was habe ich gesagt? Und deswegen habe ich das sehr, sehr früh schon geübt, auch für Bücher, weil ich so allgemeinverständliche Bücher geschrieben habe. Also ich kannte als Kind und Jugendlicher niemanden, der studiert hat. Keinen einzigen Mensch. Und vielleicht meine Lehrer oder so, Lehrerinnen, ja, die haben studiert. Und deswegen hat mich das schon als Kind immer genervt, wenn Leute irgendwelche Begriffe benutzt haben, also auch aus anderen Berufsbereichen, die ich ja nicht verstanden habe. Und dann habe ich halt immer gefragt, was bedeutet das und so. Und das ist das eine. Das zweite ist, es gab in der DDR, gab es auch im medizinischen Bereich, nicht nur in der Rechtsmedizin. Und ich kannte dann, weil als die DDR zusammengebrochen ist, sind natürlich logischerweise, weil es dann ein Deutschland war, haben wir natürlich alle Kongresse zusammen gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass die auch viele gar nicht rechtsmedizinische Begriffe auch eindeutschen. Also zum Beispiel Neubildung. Ne? Was eigentlich abgeleitet ist, also Neoplasma, ne? Krebs oder irgendwie sowas. Aber die haben direkt immer nur Neubildung gesagt. Und das haben auch nur die aus der DDR gemacht. Und dann habe ich da mal gefragt, was da los ist. Und die haben gesagt, naja, ich verstehe nicht. Also da gab es ja keinen Doktortitel medizinisch, das waren ja DiplommedizinerInnen. Und die haben gesagt, ja, okay, der Sinn der Sache ist ja, ist ein Arbeiter-Bauern-Staat gewesen, also haben wir für Arbeiter-Bauern gesprochen. Und so, ich verstehe jetzt nicht, wie sagst du denn dazu? Ja, und dann haben wir gesagt, ja, Krebs vielleicht oder so. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist doch kein Krebs. Was soll denn der Begriff, ja, was soll denn der bedeuten? Das ist eine Neubildung. Das ist völlig, und das war, kam auch noch dazu. Und dann habe ich eben angefangen, als ich die Vorträge ein bisschen größer geworden sind, habe ich halt gemerkt, dass sehr viel Pflegepersonal auch da ist, die sich für medizinische Sachen sehr interessieren, aber halt nicht die studierte Mediziner, Medizinerin sind. Das heißt, die schnappen die Begriffe oft auf und können sie eigentlich in Wirklichkeit manchmal gar nicht richtig erklären. Also die wissen, was das bedeutet, auch im richtigen Zusammenhang. Aber wenn du die fragst, sag mal das Wort auf Deutsch gerade, dann können die das oft gar nicht. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte einfach ein Vorbild sein, dass das geht, und habe dann angefangen, das zu machen. Und das ist super anstrengend. Das ist wirklich, also heute fällt es mir leichter. Das hat aber bestimmt 30 Jahre gedauert, bis es mir leichter gefallen ist. Es ist wirklich so, als ob du die ganze Zeit zwei Sprachen gleichzeitig sprichst. Weil es soll ja keine geringere Genauigkeit vorliegen. Also die Genauigkeit soll haargenau dieselbe sein. Und ich kann mal ein schönes Beispiel sagen, wo ich das gerade vor ein paar Tagen erlebt habe in Berlin. Da war ich bei einer Tagung für Leute, die AderkundlerInnen sind. Und das wusste ich gar nicht. Und das ist was anderes als die Leute, die sich mit dem Herz auskennen. Also das sind zwar Nachbargebiete, wo ich gedacht hätte, die müssen sich doch jeden Tag sehen auf Kongressen und sonst wo im Krankenhaus, aber weit gefehlt. Also die das Herz untersuchen, die da sagen dann die Leute mit den Adern, ja, die wollen halt nur ein Organ im Körper untersuchen und das ist auch an einer Stelle. Und ist ja schön. Und die mit den Adern, die haben also viel kompliziertere Sachen und viel interessantere Sachen und so. Und jetzt hatten aber die AderkundlerInnen haben einen Herzkundler eingeladen, weil es um Verschlüsse von Adern ging. Und die Verschlüsse aus den den Adern entstehen können, die können sich auch im Herzen bilden. Und dann sprach der die ganze Zeit, hatte ich noch nie gehört, den Begriff, den habe ich vor 3 Tagen das erste Mal gehört, vom Herzöhrchen oder Herzohr. Mhm. Weil sich da sehr oft diese Proppen bilden können, die dann in die Blutbahn reingehen können. Mhm. Und ich so, das ist das beste Wort, was ich dieses Jahr gehört habe. Ein Herzöhrchen oder Herzohr. Und der, da sieht man schon. Das heißt, da waren nur Ärzte, Ärztinnen da. Und der hat trotzdem, obwohl jeder Aderkundler und jede Aderkundlerin wahrscheinlich weiß, was ein Herzohr ist, vermute ich jetzt mal, hat er das trotzdem deutsch gesagt. Und damit will ich nur sagen, das geht also auch selbst unter Fachleuten geht das. Die meisten sagen, die Genauigkeit wird dadurch vermindert. Ich möchte die Person treffen, die habe ich noch nie getroffen, seit ich das erste Praktikum 1992 in der Rechtsmedizin in Köln gemacht habe. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir ein Beispiel gesagt hat, wo die Genauigkeit verringert wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, sendet mir gerne Beispiele, wodurch das deutsche Wort die Genauigkeit sinkt. Also ganz ernst, ich will nicht recht haben, ich will nicht klugscheißern, nichts. Aber ich habe bisher noch kein Beispiel gehört.
Ah, weil lieber Marc, ich habe das auch mal gemacht, aber das war schon zu meiner Studentenzeit und dann noch Assistenzarzt so ein bisschen. Es gibt das Teddybär-Krankenhaus, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt immer noch gibt.
Ja, ja.
Und
ja,
ja. Wo man sozusagen Arztbriefe übersetzt ins Deutsche. Und das war für mich damals auch ein ganz gutes Training, weil das gar nicht so einfach ist, ne? Weil man in so einem Slot drin ist und man kommuniziert ja untereinander so, ist wie eine Sprache, die man neu lernt. Und das dann so verständlich umzustrukturieren und auch jetzt immer im Arzt-Patienten-Gespräch Dinge vereinfacht darzustellen, dass genau wie du es gesagt hast, dass das nicht links reingeht und rechts wieder raus, man kann es gar nicht wiedergeben, das ist so wichtig, um auch letztendlich die Patienten richtig abzufangen. Ne? Also ist schon viel, viel richtig, was du gesagt hast und ganz, ganz wichtig. Und wahrscheinlich machen wir es Ärzte noch nicht richtig gut genug.
Weiß ich nicht. Ich meine, aber ich will mal sagen, es gibt natürlich bei euch als Ärzten, Ärztinnen, gibt es natürlich noch ein anderes Problem. Nehmen wir jetzt mal im Bereich von Neubildung und Krebs. Ne? Also da ist es ja so, die Leute wollen ja auch teilweise nicht richtig zuhören, weil sie das nicht richtig verarbeiten können. Und da ist es vielleicht so, da könnte es schon mal sein, dass wenn man dann jetzt Fremdworte benutzt, dass sie dann vielleicht denken, diesem Arzt oder dieser Ärztin vertraue ich mehr, weil die haben super Ahnung, super schlau. Ich weiß es nicht. Also das ist natürlich, also für Ärzte und Ärztinnen will ich da gar nichts zu sagen, weil da kommen ja noch ganz viele andere Einflüsse dazu. Vertrauensbildung, dann, was die Amerikaner Compliance nennen, also ob die Leute, mit denen man redet, ob die dann auch wirklich wiederkommen oder ob die machen, was von denen vorschlägt und so weiter. Und ich glaube, das ist dann auch noch ein bisschen Magie und Zauber. Und da darf man dann vielleicht auch tricksen.
Ihr mitschwingt. Ja. Okay.
Ja, ja.
Also was ich hier noch gerne ergänzen möchte, ist, was ich nämlich richtig toll finde, du machst das eben nicht nur in deiner Haupttätigkeit als Forensiker, sondern diese Vorträge hältst du auch zum Beispiel als Klima, also für Klimathemen, wo es ja besonders wichtig ist, dass echt bitte endlich der Letzte auch kapiert, was los ist. Also erstmal dafür vielen, vielen Dank, dass du da dafür sorgst, dass die dir zuhören, auch wirklich nachhaltig zuhören können. Und auch, ich vermute, auch in allen anderen Themen, wo du auftrittst, auf der Bühne stehst, setzt du das entsprechend um. Ich gucke auf die Uhr und es bricht mir das Herz. Wir müssen jetzt echt unterbrechen. Ich habe noch auf dem Zettel Themen stehen wie Neurodivergenz, Digitalisierung. Ich weiß nicht, so vieles. Vielleicht können wir dich noch mal zu einem Teil 2.
Ah, ja, da machen wir den Teil, ist doch klar.
Also da werde ich alles dran setzen. Das müssen wir fortsetzen. Das sind nämlich wirklich alles noch Themen, die super, super, super spannend sind.
Und, ja,
überhaupt kein Problem.
Aber unser Podcast heißt Wo ich schon mal da bin. Und wo du schon mal da bist, diese eine Frage will ich jetzt gerne noch klären, lieber Marc. Was zum Geier ist Donaldismus? Und warum?
Also was? Das ist etwas, was es auch sonst so gibt. Du sagst, irgendetwas ist gegeben. Also in der Kriminalistik wäre das dann die richtige oder falsche Grundannahme, auf der du alles entwickelst. Oder in einer Liebesbeziehung, wo wir vorhin von geredet haben, dass du sagst, ich weiß, mein Partner ist super oder meine Partnerin. Da brauche ich nicht hinterfragen, brauche ich nicht prüfen. Also jeder weiß, das kann ganz schön schief gehen. Und Im Donaldismus wird das dann also auf die Spitze getrieben. Das gibt es auch als Sherlockianer, die sagen, alles, was Arthur Conan Doyle über Sherlock Holmes geschrieben hat, ist passiert. Das wird nicht hinterfragt. Das gibt es bei Donaldisten, die sagen, alles, was Karl Barks, der Zeichner und die Übersetzerin Dr. Erika Fuchs gezeichnet und geschrieben haben, das ist wahr. Also das sind zwei Beispiele. Es gibt es im religiösen Bereich natürlich auch. Ne? Der Koran ist wahr, die Bibel ist wahr, die Tora ist wahr. Das ist genau so passiert. Das braucht man nicht hinterfragen. Und in Donaldismus ist das Gute, da ist das Werk halt tatsächlich geschlossen. Er ist anders als jetzt zum Beispiel bei der Bibel, wo natürlich dann noch verschiedene Bruchstücke gefunden werden oder man sagt, okay, das ist nur deswegen nicht in die Bibel reingenommen worden, weil die Redakteure damals vor sehr langer Zeit das rausgeschmissen haben. Das gehört aber da rein eigentlich und so. Das liegt ja hier nicht vor. Also hier ist ein komplett geschlossenes Werk. Und dann, weil das auch alles kauzige, nerdige Leute sind, die ein
gemeinsames. Also Donald ist das Werk, das von dem du sprichst.
Donald Duck, aber nur von Karl Barks gezeichnet und nur von Dr. Erika Fuchs übersetzt. Alles andere zählt.
Ah, okay.
Ja, also einfach diese Grundanlagen, diese Festlegungen. Mhm. Und das ist halt wirklich begrenzt, weil Karl Barks hat zum Beispiel die Mickey Maus nicht gezeichnet. Der hat nur einmal im Leben mal eine Mickey Maus gezeichnet, aber da gibt es also auch nicht dieses Ausbluten in andere Bereiche. Ist also sehr einfach. Und es gibt auch Donaldisten, die sich mit anderen Zeichnern beschäftigen, aber das gilt dann nicht als Kanon und ist dann weniger ernst sozusagen. Darf man zwar drüber reden, aber wirklich sehr ernst genommen. Und dann sind die Kolleginnen und Kollegen hingemacht und haben ein absolutes Meisterstück gemacht. Und das gibt es eben bei Sherlockianern nicht und auch im religiösen Bereich nicht. Das gibt es nur bei den Journalisten. Die sind hochgradig eingenischt und machen dann, ich sag mal zwei, drei Beispiele. Beispiel Nummer eins, welche elektrische Spannung, Stromspannung herrscht in Entenhausen? Und das wird nie erwähnt, nirgendwo, jemals. Und dann hat ein Elektromeister, der auch mal die Präsidentin war, also ein Jahr lang war der gewählte Chef, das geht immer nur für ein Jahr, da der Elektromeister ist, hat er aus allen jemals von Karl Barks angefertigten Paneln, also Einzelzeichnungen, hat er geguckt, wie die Verschaltungen sind, die man sieht. Zum Beispiel, wenn mehrere Stecker zusammengesteckt sind und wie die Steckdosen aussehen. Und dann hat er rausermittelt, dass das genau 313 Volt sind. Und das ist deswegen lustig, weil das Nummernschild von Donald Duck hat auch 313 drauf. Das heißt, da merkt man schon, okay, das kann doch jetzt nicht sein. Aber wenn du die Veröffentlichung, die ist streng wissenschaftlich, da gibt es keinen logischen Bruch drin, es gibt keinen Messungsfehler, nichts. Wenn du die liest, dann musst du hinterher sagen, er hat mit allem recht. Nur, wie in der Kriminalistik, der Fehler ist halt, die Grundannahme ist natürlich nicht richtig, weil Karl Barks hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie die Stromspannung ist und hat irgendwelche Steckdosen gemalt. Dasselbe gilt für die Geldspeicher von Dagobert Duck. Da hat sich dann mittlerweile die Auffassung durchgesetzt bei uns Forschenden, dass er halt einfach sehr viele Geldspeicher hat, weil die sehen halt dauernd anders aus. Die Wahrheit ist, Karl Barks hat sich interessiert, wie die aussehen, die stehen auch immer irgendwo anders. Und wir müssen das aber jetzt mit der Wahrheit in Einklang bringen und haben also festgestellt, er hat halt mehrere Speicher und wir wissen auch, wo sie stehen. Und das letzte Beispiel, das hängt damit zusammen, der hat leider der verstorbene Jürgen Bulina gemacht, der war Kartenmacher vom Beruf. Und der hat dann alle Erkenntnisse, die geografisch sind, also Flüsse, Täler, Geldspeicher, Häuser, also alles, was man in so einer Karte reinzeichnen kann, hat er als riesengroßen faltbaren Plan, der auch, ich weiß gar nicht, in der vierten Auflage oder so jetzt schon ist, hat er das werksgetreu eingezeichnet. Also Donaldismus bedeutet, ich bringe den vorhandenen, bewiesenen sozusagen Kanon in Einklang mit dem, was wir, wie wir das in eine wahre, messbar korrekte Reihenfolge bringen können. Und das ist das beste Lehrstück an alle Leute, die glauben, dass sie recht haben. Weil es kann sein, dass du recht hast. Die Frage ist aber, ob deine Grundannahme stimmt. Das heißt, recht haben heißt noch lange nicht, dass das die Wirklichkeit widerspiegelt, die tatsächlich messbar vorliegt. Wenn ich nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit angucke, kann ich sehr, sehr recht haben. Es ist aber keine gültige Messung, weil man eine größere Stichprobe oder eine andere Grundannahme für braucht.
Endlich mal erklärt. Ich habe nämlich nicht mal den Wikipedia-Eintrag dazu wirklich verstanden.
Ja, der ist ein bisschen lang wahrscheinlich.
Ich mache jetzt hier mal einen Teaser auf. Und in dem zweiten Teil, den wir jetzt mit dir demnächst planen werden, so, werden wir sprechen über Neurodiversität, über arsenvergiftete Bücher, über Digitalisierung und KI. Worüber können wir noch sprechen? Also wir haben einiges auf und das müssen wir auf jeden Fall schließen und deswegen kommen wir gar nicht drum rum. Und an dieser Stelle sage ich jetzt mit ein bisschen Blick auf die Uhr, wir haben etwas überzogen. Vielen, vielen, vielen Dank an dich, liebe Marc, dass es heute geklappt hat.
Danke
an dich, Dorit, dass du wieder heute meine Co-Moderatorin warst. Und danke an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen fürs Dranbleiben und Zuhören. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V.-Produktion. Redaktion Dr. Thyrer Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyrer Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.